reichhaltig wird's. Reichhaltig. Wir werden abgrenzen. Bindungsangst. Wir werden abgrenzen. Eifersucht. Oh ja. Was ist, wenn der Eifersucht hochkommt? Ich werde versuchen, einen kleinen Flug mit dir in dieses Gefühl der Polyamorie hinzukriegen. Vielleicht gelingt mir das. Und natürlich am Schluss habe ich eine ganz kritische Frage für alle, die sich fragen, was ist das jetzt vor mir für einer? Vielleicht ein fucking Toxiker, der Narzisst oder vielleicht doch ein polyamoröser Mensch? Freue ich auf diesen Podcast. Los geht's.
Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst.
Theresa, hier haben wir es. Polyamorie, Bindungsangst. War es eben nicht lustig? Wir haben uns überlegt im Podcast. Wir haben einige offene Themen. Vielen Dank für die offenen Themen, die ihr uns schickt, Fragen etc. Und du so, bam, das Thema machen wir. Ich so, okay, ich hätte noch etwas Zeit gelassen. Polyamorie, da klingeln bei mir so viele verschiedene Glocken. Wir werden das gleich erklären. Bindungsangst ebenfalls. Wir müssen mit ein paar Sachen aufräumen. Wir müssen auch ein paar Sachen, ein paar Brücken bauen. Da werden ein paar schöne Momente kommen. Auf die freue ich mich für alle, die sich nicht ganz so gewöhnlich und normal und so Mainstream fühlen. Wir sitzen im selben Boot. So, dann habe ich beim letzten Podcast noch was versprochen, nämlich eine Erfolgsgeschichte. Und die Miljana, total liebenswürdig, hat mir den Zettel hingelegt, um die ich sie gebeten habe, dass ich es nicht vergesse, weil ich eine total süße Erfolgsgeschichte hatte. Letzte Woche, und ich muss das natürlich immer krass anonymisieren, aber manchmal ist es so, dass Beziehungen sich verschlucken. Und wenn eine Beziehung sich verschluckt, dann kann ein Pärchen, was frisch verliebt ist oder was einfach richtig glücklich zusammen ist, kann plötzlich von heute auf morgen von 0 auf 100 oder von 100 auf 0 runtergebremst, kann das über eine Sache stolpern und es fliegt ihnen um die Ohren. Das ist passiert. Und für mich ist natürlich immer total wichtig, für uns als Team ist immer total wichtig, dass wir am Anfang schon beim Zuhören, Theresa, du kennst es, man hört so zu beim Erstgespräch, vielleicht ist es eine toxische Beziehung, vielleicht ist es ein Ex-Zurückfall, vielleicht ist jemand unglücklich verliebt, aber und will diese Person erobern und braucht dafür unsere Hilfe. Aber wir lauschen die ganze Zeit schon immer mit, so die ganze Zeit. Das könnte schneller gehen, das wird ein bisschen schwierig. Und also das Lustige ist ja, man kann ja nicht so früh gleich so sagen, du, pass mal auf, ne? Man hört sich das natürlich an, wir gehen durch die Beziehung etc. durch. Und da war so bei mir die ganze Zeit, die Person hat das total schlecht gemacht, die Beziehung, nein, und das ist nicht gut und das passt nicht und der Partner das nicht und der Partner das nicht. Und ich habe mir gedacht so, noch klingt der Partner nicht so schwarz, noch, ich finde es gar nicht so schlimm. Aber die Person war total schockiert, weil die sind halt durch einen Schicksalsmoment geflogen. Ungeplant gab es einen riesigen Streit zwischen den beiden, von außen ist das reingekommen. Und ich habe die ganze Zeit gesehen, der Partner ist aber gut auf der anderen Seite. Ihr habt einfach Pech gehabt, ihr habt Pech gehabt. Manchmal hat man Pech. Manchmal startest du auf eine Reise und das Boot war wunderbar, aber es ist über den Riff gerutscht. Ne? Und manchmal passieren Sachen, die sind einfach ganz, ganz schrecklich, wenn dann das alles nicht so funktioniert. Und dann stehst du plötzlich da und verteufelst deinen Partner. Na, der verteufelt dann durch dich. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, diese Liebesgeschichte ist noch überhaupt nicht vorbei, die ist doch gerade erst begonnen. Und ich hatte recht. Ja, das war total schön. Und die Person war natürlich super dankbar. Ich hatte dann so gesehen, da gab es eine Möglichkeit, wo man sich begegnen konnte, wo man Zeit zusammen verbringen konnte. Die hätte mein Coaching niemals genommen. Ich sagte, doch, da kannst du deinen Partner sehen, bieten das an und so weiter und so fort. Und dann so mit ein bisschen bangem Herzen, so soll ich wirklich, kann ich da fragen? Soll ich so, ja, bitte, was kann schon kaputt gehen? Und dann haben sie sich getroffen, haben Zeit zusammen verbracht. Das war ganz praktisch. Sie hatten ein bisschen Weg zusammen, den sie quasi zusammen machen konnten oder einzeln machen können. So weit kann ich mal reingehen. Und dann war das voll das gute Gespräch. Und jetzt sind die Rosa Wölkchen zurück.
Wow.
Und ich freue mich mega. Mega. Meine Fresse. Und deswegen, manchmal ist es ein Verschlucker. Und ich habe immer gedacht, die haben sich verschluckt. Ich habe da immer so Schneewittchen vor meinen Augen. Schneewittchen liegt am Boden, hat so einen Apfelstückchen im Hals, alle denken, die stirbt, dann wirklich muss man da einmal kräftig auf den Rücken klopfen. Darf ich das bitte machen? Ich mache das immer gerne, Theresa. Ja, dass ich Leuten gerne auf den Rücken klopfe, wenn sie verschlucken. Du weißt das?
Ich weiß, ja. Immanuel ist da auch nicht zimperlich.
Ja, es muss ja funktionieren, dass der Apfel wieder rausfällt. Auf jeden Fall, bei denen ist der Apfel rausgefallen und die sind total happy. So, wir haben Polyamorie. Polyamorie. Und Bindungsangst. Theresa.
Ja, ich habe.
Was findest du so spannend an dem Thema? Let's go.
Was finde ich so spannend an dem Thema? Es ist tatsächlich was, was ja in unserer heutigen Gesellschaft ist ja nicht neu, dass sich Beziehungskonzepte ändern. Ich habe auch eine kleine Studie mitgebracht. Die ist von 2006, also die ist schon eine Weile her.
Die ist uralt. Damals, als es noch keine Online-Dating-Apps gab, sondern man das im Internet machen musste auf dem PC.
Genau, das ist also schon vor Jahrzehnten. Tatsächlich 2006, es war die Hamburg-Leipziger Drei-Generationen-Studie. Und da wurde auch schon rausgefunden, dass gerade alle nicht-eheliche Formen des Zusammenlebens, also auch heterosexuell, aber auch queerer Art, dass sie in den städtischen Bevölkerung zunehmen und dass, falls überhaupt Ehen geschlossen werden, die auch später eingegangen werden und häufiger.
Weißt du, was später ist zufälligerweise? Oder ist einfach nur so?
Ganz genau, später als es früher, also früher war es ja üblich, dass man so Anfang der 20er schon diese Ehe eingegangen ist. Mittlerweile ist das eher Ende 20er.
Ich muss 30er. Halt so breit schmunzeln gerade. Ich stimpe ja an Musikinstrumenten hinlänglich herum. Und als ich neulich wieder nach Jahren bei meinem, wahrscheinlich hatte ich das letzte Mal Saxophonunterricht bei dem 2006, nein, es war schon später, aber da war ich bei meinem Saxophonlehrer, sagte er mir, er hat geheiratet, ne? Und ich so, wow, sagt er, ja, sie haben gesagt, wenn sie 30 Jahre schaffen, dann heiraten sie. Passt voll in deine Studie. Ein ja, bisschen später
ein
als
bisschen
sonst. Ich
später.
Grüße dich an dieser
ein
Stelle.
Später als sonst.
Mein Tannenbaum klingt leider immer noch relativ schief, wenn ich ihn spiele.
Aber ja, ich glaube, das liegt eher an deinen Fähigkeiten.
Danke, Theresa. dieses Feingefühl.
Die bittere Wahrheit muss ausgesprochen werden.
Ja, genau. Try harder, dear.
Ja, so, wo war ich? Also, genau, die
Ehen. Nimmt zu innerstädtisch.
Die Ehen, genau.
Und ich ziehe sofort aus Land. Nein, ich ziehe zurück in die Stadt.
Und es ist tatsächlich auch so, dass diese Ehen, wenn sie geschlossen werden, auch meistens kürzer sind. Also kürzer halten, frühzeitiger geschieden werden als früher. Man kennt das ja von früher, von den
Eltern. Darf ich ganz doof sagen, man früher wieder frei ist?
Das sind
so denkt man natürlich nicht.
Genau, das, was ich eigentlich damit dann auch sagen wollte und vor allem, wie gesagt, die Studie ist von 2006, wenn man das einfach von den auf die heutige Welt nochmal sich anschaut, dann sind einfach Beziehungen sehr viel schnelllebiger. Man hat auch sehr viel mehr Angebot durch, wie gesagt, Online-Dating.
Ja.
Und es ist einfach, ja, man lässt sich vielleicht nicht so schnell mehr auf eine Sache ein, sondern sucht auch nochmal was anderes.
Ja, das können, also total, nach dem Motto, ich bin mich ganz sicher, ist ja ein Satz, der ganz häufig fällt, wie viel TikToks, Insta-Reels etc. Und ich grüße alle, die dort sind und wer uns nicht folgt, folgt uns, YouTube, Insta. TikTok folgt uns, wir produzieren so viel Content regelmäßig, auch aus euren Fragen. Und da waren ganz viele Videoanfragen dazu, ganz viele Anfragen, woran erkenne ich, ob er mich liebt, woran erkenne ich, dass er mich liebt, sie mich liebt. Weil wir auch jetzt ein ganz anderes Maß an Verunsicherung haben die ganze Zeit. Weil jemand es sich offen hält. Und jetzt kommt's, früher hat der recht gehabt, der gesagt hat, let's go, nächste Stufe, jetzt Altar, weil vorher kein Sex und dann geht's erst und dann zusammenziehen. Heute kriegt der recht, der sagt, ich weiß noch nicht. Stell dir vor, wie die Welt aussehen würde, wenn der immer noch der Recht bekommen würde, der mehr wollen würde. Du, ich habe festgestellt, bei uns beiden wird das was. Der andere so, ich wollte ein bisschen überlegen. Nee, jetzt komm mit, hier ist der Schlüssel. Okay, ab morgen Abend oder? Nee, ab heute Abend. Okay, stell dir vor, wie das wäre.
Ja.
Eine andere Welt.
Eine wirklich andere Welt.
Ja. Wir hätten nicht extra zurück, wir hätten zu früh reingepresst, wäre unser Hauptprodukt. Ja, vielleicht. Das wäre das, würden wir ständig helfen. Du wurdest zu früh in die Beziehung gepresst, es tut uns leid. Hier ist dein kleines Erste-Hilfe-Kit.
Hier ist die Exit-Strategie.
Vom Exit-Statement zur Exit-Strategie, let's go.
Ja, was man aber auch immer wieder hört, dadurch, dass es so viel Auswahl gibt, dass sich die Leute auch schwerer vielleicht tun, auf Beziehungen einzulassen, ist ja auch dieses Wort jetzt ganz groß in aller Munde, Beziehungsangst.
Ja. Bindungsangst.
Genau, das heißt, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen.
Ich werde gleich was zu Bindungsangst, Beziehungsangst gerne sagen. Du musst dann den Teil mit Polyamorie gerne übernehmen. Also mit der Bindungsangst haben wir viele, viele, viele Ursachen und bitte prüfe dich, hast du Bindungsangst oder Beziehungsangst? Du willst, wenn du jemanden kennenlernst, lieber dir wirklich Zeit nehmen, um festzustellen, ob es wirklich passt, anstatt schon früh zu sagen, nö, der ist es, die ist es. Ne? So, dann kannst du dir schon vorstellen, wohin du gehst, mit welcher Ja- oder Nein-Antwort. Du bist häufig noch dort, wo du überlegst, vielleicht doch der eine Ex oder die eine Ex, wäre das nicht die richtige Person gewesen oder doch nicht und dann doch wieder diese Person, die ich vor mir habe und du bist so ein bisschen am Hin- und Herrutschen und Changieren zwischen Zukunft, Jetzt und Vergangenheit. Und leider, nächste Checkfrage, du bist häufig nicht im Jetzt, sondern du bist bei in der Vergangenheit oder irgendeiner Zukunft, die du dir wünschst und vorstellst, während du im Jetzt nicht dort bist, wo du eigentlich sein möchtest. Dritte Frage. Du siehst in deiner Umgebung ein Paar und die sind so richtig glücklich. Und du denkst dir, oh, ich auch. Die sind überraschend glücklich. Du denkst dir, oh, ich auch. Vierte Frage. Nachdem du dieses Paar nun ein paar Wochen begleitest als beste Freundin oder bester Freund und du siehst, wie die so schön eng und kuschelig sind, denkst du plötzlich so ein paar Monate später so, Gott, bei denen ist es aber ganz schön eng. Oder ein paar Wochen schon, wo du denkst, da hätte ich Nein gesagt, da wäre ich nicht mitgegangen. Der Witz von ihm war peinlich und sie musste mitlachen. Diese Behandlung von ihr war nicht so ganz gut und er ist noch geblieben. Und du kriegst Zweifel an deren Beziehung, während die weitermachen. Ja. Ja, da sind sie, ne? Da kommen sie schon raus. Du lernst jemanden kennen und diese Person scheint dir wie wegzurutschen. Und du denkst, das kann nicht sein. Also fängst du an, na komm. Es muss sein. Pfeif drauf, dass Narzissten daran erkannt werden, dass sie Lovebomben. Ich kann auch ein paar Komplimente machen. Ja? Also machst du ein paar Komplimente. Du legst einen drauf. Du sagst, hey, bliblablub. Plötzlich macht diese Person auf. Ja? Wo sie eben noch die ganze Zeit so ein bisschen zurückgefallen war und du Gas gegeben hast und Komplimente gemacht hast und dich nicht geschämt hast, auch so ein paar Sachen zu sagen wie, übrigens jemand wie dich habe ich mir schon länger vorgestellt. Oder du denkst dir das und sagst es nicht. Macht die Person plötzlich auf. Schaut dich an. Wie so zwei Scheinwerfer strahlen sie auf dich. Und du denkst nicht, oh ja, endlich. Und denkst so, oh, ist ein bisschen komisch warm. Also ich hoffe das jetzt. Also ich weiß nicht, glaube ich. Und dann wirst du zitiert. Du hast ja schon gesagt beim Kennenlernen, dass das so schön war, dass du dir mal wieder gewünscht hast, dich mit jemandem so gut zu verstehen wie mit mir. Und du denkst innen drin nur so, das habe ich gesagt für den Moment. Aber der Moment ist jetzt schon wieder vorbei.
Na? Plötzlich ist die Person noch gar nicht mehr so toll, wie du es irgendwie damals noch gedacht hast.
Wir haben also, ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe weitermachen. Komm auf YouTube, folge dem Kanal. Wir haben jede Menge Fragen, Tests und auch Know-how. Und deswegen, wenn du hier und da mal angeschlagen hast und natürlich last but not least, wenn jemand dann mit dir zusammenkommt, oh, die muss ich noch mit reinnehmen von all den Fragen, aber die muss ich noch mit reinnehmen. Und du kriegst so einen kleinen Moment von Unsicherheit. Und du sprichst mit einer guten Freundin oder einem guten Freund, Lieblingsonkel, Tante, Ma oder Papa. Und dann sagt die Person, also ich würde dem erst nochmal eine Chance geben. Außerdem, ich finde den, das ist eine wunderbare Person. Dann sagt eine laute Stimme, aber was ist, wenn ich nicht will? Und außerdem, seit wann suche ich den, der gut für mich ist? Ich suche doch einen, auf den ich stehe. Wir haben viele, 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 viele Fragen, die dafür sprechen, dass du eventuell eine kleine versteckte Angst vor Nähe hast, Bindungsangst und eine Beziehungsangst. Und jetzt kommt natürlich die große Frage, Polyamorie, Theresa übernimmt.
Ja, das ist eben...
Ist das die Lösung für dich? Spekulierst du darauf, machen wir dann das? Nämlich
ganz
was?
Genau, ganz genau. Das ist ja dieses Gerücht immer. Leute, die nicht wirklich in der Lage sind, eine Beziehung wirklich tiefgehend einzugehen und diese Nähe zu einer Person zu halten, die gehen dann in die Polyamorie, weil da haben sie ja ganz viele Beziehungen, die eigentlich alle nicht so tief sind.
Und Auswahl ohne Ende.
Und Auswahl ohne Ende.
Würdest du uns Polyamorie einmal kurz offiziell einführen?
Genau. Und hier ist nämlich schon direkt der Knackpunkt. Polyamorie bedeutet nicht, man hat ganz viele oberflächliche Beziehungen. Ganz im Gegenteil. Polyamorie bedeutet, man hat ausgewählte Beziehungen zu mehreren Personen, die aber alle sehr tief sind. Und zwar im Gegenteil oder... Natürlich ist es in einer monogamen Beziehung auch wichtig, aber gerade in einer polyamorösen Beziehung ist es unglaublich wichtig, dass alle beteiligten Partner volles Wissen haben, Einverständnis zeigen, alle Partner Freiheitsliebe haben, Toleranz, Flexibilität, Verantwortung füreinander übernehmen. Und es ist ganz wichtig, einen hohen Reifegrad zu haben, eine sehr, sehr große Kommunikationsfähigkeit und vor allem auch eine emotionale Stärke.
Mm.
Das heißt, es gibt...
Krass, emotionale Stärke. Nicht das, was ich direkt mit Bindungsangst assoziiere oder wenn ich an meine bindungsängstlichen Episoden mich zurückerinnere, die lange her sind.
Ja, gerade die emotionale Stärke, das ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges, mhm. weil man hat einfach Beziehungen zu mehreren Personen. Es gibt dann auch noch, es gibt verschiedene Formen von Polyamorie.
Danke, ich wollte gerade fragen, wie kann das denn alles aussehen?
Genau.
So?
Ulala.
Genau. Wenn wir hier schon im Restaurant sitzen und die Karte lesen dürfen, möchten wir auch gerne mal wissen, was in diesem Menü alles dabei ist.
Ja, polyamoröse Beziehungen, sie können entweder so ausziehen, jetzt fange ich schon an, die können sich auch ausziehen, das ist richtig.
Entschuldigung.
Mann.
Wirklich Steilvorlage, bitte. Entschuldigung, ich werde hier gerade knallrot, da hinten ist meine Weihnachtsmütze, die... Bitte, Theresa.
Die können so aussehen, dass man entweder wirklich mehrere Parallelbeziehungen hat, die alle sozusagen auf einer Ebene sind. Das heißt, jede Beziehung ist gleich viel wert. Man schaut auch, zum Beispiel hat man eine Beziehung, mit der hat man Gemeinsamkeiten, wie das man zusammen Sport teilt, mit der anderen Beziehung hat man Gemeinsamkeiten, wo man vielleicht auch zusammen viel ins kulturelle Angebote nimmt, etc. Aber es ist so, dass sie von der Priorität beide auf einer Ebene sind. Oder drei auf einer Ebene, vier auf einer Ebene. Da ist eigentlich die Anzahl unbegrenzt. Wichtig ist aber, dass alle, wie gesagt, Einverständnis haben, dass alle voneinander wissen und auch Emotionen immer offen besprochen werden. Es gibt auch noch... polyamoröse Beziehungen, da gibt es eine Primärbeziehung. Das heißt, genau, das ist so eine Beziehung, das ist sozusagen meine Primärbeziehung, zu der Beziehungsperson habe ich wirklich mit der verbringe ich die meiste Zeit, mit der plane ich vielleicht auch schon meine Zukunft. Und dann habe ich andere Beziehungen auch noch daneben. Das heißt, ich treffe mich auch noch mit anderen Menschen, bin vielleicht auch mit anderen Menschen sexuell aktiv etc. Mhm. Aber auch da wichtig, alle Beteiligten wissen voneinander. Es ist bestimmt in Einvernehmlichkeit. Alle geben ihren Konsens dazu. Mhm. Und auch wenn emotionale, ich sag mal, Schwierigkeiten auftreten, redet man gemeinsam darüber und findet Lösungen.
Mhm.
So.
Und wir haben wahrscheinlich auch die Varianten von, dass wir Beziehungen haben, die körperlich sind, mit Sex, viel Sex oder wenig Sex, ab und zu Sex, bis hin zu platonischen Beziehungen mit tiefer Inniglichkeit, mit Fließen. Und ich denke, dass hier übrigens für mich, und das ist so ein Gedanke, den ich schon manchmal hatte, vielleicht auch mal so den kleinen Test, so hast du eine polyamoröse Seite, dann würde ich solche Fragen stellen wie, du bist verliebt, begegnest jemand anderem und ohne dass die Liebe zur Person 1 kaputt geht, könntest du dir plötzlich mit der Person 2 vorstellen, dass es total schön wäre, sich intensiver kennenzulernen. Das ist für mich mindestens eine Vorstufe.
Mhm.
Du hast die Fähigkeit, dass dein Herz für mehrere Menschen fließt und dich wundert immer, dass andere sagen, sie können das nicht. Na? Oder wenn du erzählst, oh, ich finde diese Person unglaublich schön oder toll oder anziehend und du sagst anschließend, ah, übrigens diese Person, ach Mensch, ja, die finde ich total schön und anziehend, dann sagt jemand, hey, was ist denn jetzt mit dir los? Jetzt musst du mich entscheiden. Du denkst dir so, entscheiden? Nein, ich meine das ernst in beiden Fällen. Auch eine Sache, wo du seine Seite entdecken kannst, ist, wenn du einfach davon hörst, ja, das ist, dass man mehrere Menschen liebt und innen drin sagt eine Seite sofort, was denn sonst? So nach dem Motto, wie kann man das jetzt beschränken? Leute wollten mich verarschen. Du fühlst dich teilweise wohl unter Menschen, die offener denken. Und wir müssen uns anschauen, offene Beziehungen und Polyamorie. Haben wir da was oder haben wir es nicht? Theresa, ich hoffe, du kannst uns da noch was zu sagen. Später, ich muss kurz bremsen oder vielleicht auch gleich. Jetzt habe ich dich angeteasert, okay. Dann machen wir gerne die
Lass die Hunde los.
Ja, ja. Und wenn wir noch ein bisschen dabei bleiben, um zu prüfen, ob du eine polyamore Seite hast, ist eigentlich fändest du, wenn es gleichberechtigt wäre auch gar nicht so schlimm, wenn sich zum Beispiel die, die du magst, auch begegnen würden, solange man sich alle wohlfühlen und man ein harmonisches Zusammentreffen hat. Das muss ja jetzt nicht gleich irgendwie Gruppensex bedeuten oder ein Flatter 3 oder sowas. Sowas wäre eventuell möglich. In deiner Fantasie wärst du dafür auf jeden Fall offen. Es müsste nur dieses Harmonische sein, weil eigentlich du mit deiner intensiven Ebene, Art für diese Menschen zu denken, natürlich niemanden schaden möchtest und auch niemandem was Schlechtes wünschst. Das heißt, du bist eigentlich offen dafür, während du gleichzeitig natürlich willst, dass die Leute sich dabei wohlfühlen. Wir nehmen jetzt mal nicht irgendwelche komischen Fetische mit rein, sondern wir bleiben mal dabei. Und das ist eine Sache, die in deiner Fantasie wunderbar geht. Und du fühlst dich dann auch wohl, wenn du solche Filme anschaust, wie wenn wir schon von alt reden, 2006 ist alt, aber wenn wir mal wirklich alt reden, dann sind wir mal irgendwie so letztes Jahrtausend, das muss man langsam auch so nennen, das ist einfach mal über 23 Jahre her, das ist schon krass. Ne? Und da gab es irgendwann mal in den 70er Jahren einen Film, den manche vielleicht von euch kennen, und das ist Hair. Und Hair war so ein Film der 68er Zeit, und die haben ja damals mit allem gebrochen. Und da gibt es dieses berühmte Trio, eine hübsche Frau mit den beiden hübschen Jungs. Und sie ist schwanger und sie hat beide quasi als ihre Liebenden, und sie gehen so dadurch und sie diskutieren immer, dass sie herausfinden werden, wer der Vater ist, wenn das Kind auf die Welt kommt, weil die beiden Männer haben verschiedene Hautfarben. Und damit gehen sie total fließend um und genießen das, ihr Glück und die Schönheit und überhaupt, wie toll das Leben ist und wie offen sie sind. Und während alle verantwortungsbewussten Menschen mit einem leichtspießigen Anteil zu Recht vielleicht sogar noch denken, um Gottes Willen, ja, wohin wird das führen? Wenn du polyamoröser denkst, dann hast du dafür ein höheres Verständnis und sagst, theoretisch wäre das möglich, auch wenn das natürlich eine krasse Situation ist, nicht zu wissen, von welchem der beiden Partner das Kind ist, ist es gleichzeitig auch doch völlig egal. Also das ist so sehr, sehr hart, die Frage, aber du kannst, wenn du solche Szenen siehst in solchen Filmen, sag nicht alles in dir nein, sondern sag manche Teile auch, harter Fahrt, stimmt, das könnte passieren. Hätte ich die Größe, damit umzugehen? Boah. Also das ein kleiner Check, ob du vielleicht diese Seite hast. Verliebst dich vielleicht auch ein bisschen schneller, bist vielleicht ein bisschen schneller verknallt. Und was ich auch noch feststelle, ist so eine gewisse Art von Fluss- und Fließfähigkeit. Die kommt bei Leuten eigentlich manchmal eigentlich erst raus, wenn sie, also bei vielen Leuten kommt diese Fließfähigkeit erst raus, wenn sie nicht ganz nüchtern sind. Na, dann ist so, ob es der Alkohol ist oder andere von diesen vielen Tausenden von Drogen, die heutzutage ja so bekannt und berühmt sind. Alter Schwede, was wird konsumiert? Das ist echt krass, ne? Theresa hat schon gerade so dieses fachmännische Gesichtsverziehen eines in Berlin Wohnenden gemacht. Ja,
ja.
Na? So, und auch darunter kommt diese Seite teilweise stärker raus. Dieses mit allen Fließen, alle lieben, das Ekstatische, das Nichtbremsen, das Nicht-Unterscheidende, das Nicht-Verurteilende, sondern das Total-Offene. Du wolltest uns kurz helfen mit Polyamorie und einer offenen Beziehung.
Genau, weil auch da...
Da gibt es einen Unterschied, deiner Meinung nach.
Da gibt es einen Unterschied.
Auf geht's, lass hören.
Eine polyamoröse Beziehung, habe ich ja eben schon so ein bisschen definiert, ist wirklich, dass man mehrere Beziehungen nebeneinander führt. Eine offene Beziehung ist, dass man eine Hauptbeziehung hat, eine Beziehung. Und man öffnet die, und das heißt meistens, dass man nur flüchtige Kontakte daneben hat. Das heißt, man hat nicht wirklich Beziehungen daneben, sondern man hat, oft sind es auch sexuelle Kontakte, aber...
Ja, eigentlich vor allen Dingen meistens.
Vor allen Dingen meistens...
Ich will wieder vögeln.
Genau das. Dann, komm, lass uns eine offene Beziehung haben. Da geht es meistens um sexuelle Kontakte oder eben eher flüchtige Kontakte. Und es geht nicht wirklich darum, um verantwortungsvolle Beziehungen neben der Hauptbeziehung zu führen.
Spannender Begriff, verantwortungsvolle Beziehungen. Ich wollte mich gerade schon so ein bisschen kritisch und neckisch fragen. Sag mal, du hast ja eben noch gesagt, Polyamorie kann ja auch eine Hauptbeziehung mit Nebenbeziehungen heißen. Und da habe ich mich darauf gefreut. Und dann hast du gesagt, ja, nein. Und dann hast du deutlich unterschieden. Hauptbeziehung mit neben dünnen Sachen, bisschen was, kurzes, kontrolliertes Affäre. Offene Beziehung ist nicht unser Thema heute. Bei offenen Beziehungen ist eine der wichtigsten Zutaten der klare Regelkatalog, der beiden gleichermaßen nahestehen sollte, auf die sie gleichermaßen pochen, und dann funktionieren offene Beziehungen teilweise sehr gut, was ich immer so genial finde und fast schon inspirierend ist. Aber Polyamorie ist was anderes. Hier haben wir das Fließen mit verschiedenen Menschen. Und ich glaube, dass, also ich wage mal so eine steile These. Ich glaube, dass mit, je nachdem, wie jemand geprägt ist und welche Herzensbildung er hat, das etwas ist, was also auf einer platonischen Ebene, glaube ich, sehr nah an einer, boah, lehne ich mich das krass aus dem Fenster, aber ich mach's mal trotzdem, an einer Person, an einem Menschen dran ist, der im Grunde genommen so ein offenes Herz hat, so ein weicheres Herz, ein offenes Herz für die Menschen an sich. Ich glaube, dass das fast schon natürlicherweise, dass sich die Person eigentlich so empfindet, so wenn sie durch die Welt geht, dieses Fließen mit den verschiedenen Menschen.
Ja, und was da auch noch dazu kommt, ist, dass man eine ganze Portion Urvertrauen braucht.
Wo kommt das rein? Ich verschlucke mich gerade an meinem langgezogenen Grüntee mit vielen Bitterstoffen.
Urvertrauen, weil, was kennen wir von einer monogamen Beziehung? Eifersucht. Eifersucht, Verlustangst, Abhängigkeiten, etc.
Wir müssen über Eifersucht reden. Oh yes, wir müssen über Eifersucht reden. Bah. Oh, er soll ja gesund sein, der bittere, langgezogene Grüntee. Und Eifersucht, Urvertrauen. Okay, krass. Boah, das challenged mich jetzt gerade mega hart. Weil ich habe die ganze Zeit die Eifersucht überhaupt nicht gespürt, wenn ich in die Polyamore-Seite reingefühlt habe. Und darüber muss ich eben schon nachdenken, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, stand ich eben noch drüben bei uns in der kleinen Teeküche. Und dann gesagt, Polyamorie, so, wie ist das jetzt nach all diesen zig Coachings und allem möglichen? Ich habe irgendwie ein Herz für jeden Menschen mit seiner Sache. Das ist eher so dieses Verständnis, was man hat als Therapeut. Ärzte, Pädagogen haben so dieses Herz für Menschen an sich, ne? Und dann habe ich gesagt, okay, da kommt keine Eifersucht vor. Nee, da kommt keine Eifersucht vor. Gut, klar, im Pädagogischen und so, in dem Herz für jeden Menschen, wo sollte auch Eifersucht schon vorkommen. Aber wenn wir mal jetzt auf Polyamorie reinrutschen, verschiedene Menschen mögen, lieben, Eifersucht. Nee, stimmt, das kommt da eigentlich nicht vor.
Ja, naja, es kommt schon auch vor, Eifersucht. Aber es kommt eben eine, ich sag mal in Anführungsstrichen, gesunde Art von Eifersucht vor. Das heißt, es ist, weil Eifersucht...
Klingt erstmal total gut und richtig. Ich kann gar nicht Nein sagen. Gesunde Eifersucht.
Eifersucht ist einfach...
Das bin ich. Ich bin die mit der gesunden Eifersucht. Ich bin der mit der gesunden Eifersucht.
Ja.
So klingst du nicht, wenn du gesunde Eifersucht hast.
Eine ungesunde Eifersucht wäre halt eine krankhafte Eifersucht, ja. Eifersuchtswahn, ja. Eifersuchtsparanoia, was wir auch alles schon in unseren Coachings erlebt haben. Und ich sag mal, Eifersucht, auch ein gewisses Grad an Eifersucht, ist ja auch nichts Schlechtes. Mhm. Aber, und das ist jetzt der große Unterschied, ist der Umgang damit. Wie gehen wir in einer polyamorösen Beziehung damit um?
Na und, gibt's Tipps? Ich hätte schon welche, aber nein, bitte, Entschuldigung.
Ist natürlich auch ein sehr, sehr offener und kommunikativer Umgang. Also wirklich auch darüber zu reden.
Wow.
Mit den Leuten, mit den Beziehungen oder mit der Beziehung, wo das gerade hochkommt, die Emotionen zu besprechen.
Ich glaube, das geht um diesen Ort, diesen Moment. Wenn ich reinfühle, dann spüre ich für mich, dass man schon gar nicht von Anfang oder von Haus aus so tief in der Eifersucht drin steckt, weil man in diesem Fließenden ist. In diesem Fließenden ist nämlich alles ein bisschen fließender. Zum Beispiel fließt Folgendes. Es fließt, dass wenn man jemanden wirklich verlieren sollte, das zwar schade, aber nicht schlimm ist. Es ist schade, aber nicht schlimm. Und da ist genau diese Eifersucht, aber die ist gesund. Es ist schade, aber hey, alles Gute dir auf deinem Weg. Ist nicht schlimm. Warum ist nicht schlimm? Weil wenn ich das Herz ein bisschen offener habe, dann weiß ich, dass mir sowieso wieder jemand begegnet oder mehrere mir begegnen werden, mit denen ich wieder ins Fließen komme. Und dann ist es schön, dass ich die getroffen habe. Wenn diese dann mit jemand anderem in einer exklusiven Beziehung sind, dann ist es vielleicht nicht mal schade, sondern dann ist das so, was ja meistens eh der Fall ist. Aber es ist nicht schlimm. Und wenn man dann irgendwie so einen Draht bekommt und so ein Level bekommt und man irgendwie in so einen Fluss kommt, und ich kann es immer nur so nennen, dann ist das schön. Und wenn dann die Person aber zum Beispiel dem nicht nachgehen kann, weil ihr Partner oder ihre Partnerin sehr eifersüchtig ist, oder sein Partner oder seine Partnerin sehr eifersüchtig ist, dann ist das wieder schade, aber nicht schlimm. Und das ist, plötzlich ist die Welt größer. Plötzlich ist das Feld weiter. Und ich glaube, Urvertrauen entsteht hier aus der inneren Erfahrung, dass man sich irgendwo auch in einer Art von Fülle bewegt, wenn ich mal so ein bisschen drüber wegfliege. Mhm. So, man kann eigentlich gar nicht eifersüchtig sein, weil man sowieso zu viel Herz hat irgendwo, zu viel Flussfähigkeit, sich mit Menschen zu finden, die einem ähnlich sind, weil es gibt zwar nicht 4 oder 8 Milliarden davon, aber es gibt immer ein paar hundert oder in einer Stadt ein paar 10, 20, 30, die reichen. Und das ist so ein Vertrauen, was man dann so hat. Und dann ist das mit der Eifersucht schon wieder so ein bisschen schwieriger. Wo will die sich einnisten? Wo will die sich einnisten? Wo will die Angst vor Hunger sich einnisten, wenn ich überall Supermärkte sehe? Auch wenn die gerade zumachen, morgen früh wieder auf. Wo kommt eine Angst rein, sich zu langweilen abends, wenn man schon von dem vierten Freund gelesen hat, wo der heute Abend Party macht und man weiß, man kann sich anschließen? Eifersucht entsteht ja aus elementaren Ängsten.
Genau. Ja. Und da ist einfach auch um diesen Bogen wieder zu spannen zu unserer Ursprungsfrage. Ursprung wieder. Mhm. Mit dem, ob ja Leute, die eine Bindungsangst haben, eher in polyamoröse Beziehungen und? Führen. Naja, was fehlt uns bei Bindungsangst? Nämlich genau dieses Urvertrauen. Wir gehen meistens, wir haben Angst vor Nähe, weil
schön.
Meistens ja auch irgendwas in unserer Geschichte passiert ist, wo diese Nähe sehr bedrohlich wurde, wo sie uns Angst gemacht hat, wo wir sehr verletzt worden sind. Das heißt, ja, da fehlt es an Urvertrauen. Das heißt, man ist eigentlich gar nicht in der Lage, wirklich mehrere Beziehungen einzugehen. Man schafft ja noch nicht mal eine Beziehung richtig einzugehen.
Oh, so rum. Okay, schön. Also wahrscheinlich gibt es ein paar Grenzfälle, die in beiden Welten sind, offen in alle Richtungen, aber Angst vor zu viel Nähe mit einer konkreten Person. Das kann ich mir vorstellen, aber du sagst, in dem Moment haben wir im einen Fall ein Fließen, ein Ankommen auch und ein aber nicht dort festbleiben, sondern auch weiterfließen. Das muss mit sehr viel Kommunikation, mit sehr viel auch Verständnis und Mitgefühl für den Partner und die Partner mitgebracht werden. Zum Beispiel fällt mir so ein, so Fälle, die in die Richtung gehen, wo dann der andere raus oder sich zurückzieht. Da muss man sagen, bitte tue das, um deine Primärbeziehung zum Beispiel zu retten oder um jetzt in diese Phase zu gehen, in der du alleine dann bist oder jetzt diese eine Person. Dann sagt man einfach sofort, geh, alles Gute dir. So, okay, während der Bindungsängstler die ganze Zeit so ein bisschen außen vor ist, weil ihm eigentlich alles ein bisschen zu nah ist und er dann zuschnappt, wenn der andere quasi wegdreht, wenn man ihn eh nicht haben kann, wenn er eigentlich nicht will und man im Grunde genommen so ein Verpassenspiel ist, in das Verpass-mich-Spielchen. Willst du mich, will ich dich nicht? Na?
Richtig.
Willst du mich nicht, will ich dich? Na, das ist ja dieses große Problem. Und beim Polyamorösen ist es, willst du mich? Ja, wenn ich dich auch will, wunderbar. Das hat jetzt nichts mit dem Rest der Welt zu tun. Es kann auch andere geben, die ich will, aber jetzt ist es gerade mit dir sehr schön. Ich glaube, das wird für viele ein unglaubliches Kopfzerbrechen geben. Und ich glaube, diese kleine Nuss geben wir dir zum Ende mit zum Denken. Ist der ein fucking Narzisst, der einfach mehrere gleichzeitig haben will? Oder ist es jemand, da fallen mir jetzt mehrere Kandidaten ein, lustigerweise, jetzt habe ich alle vor meinen Augen, auch aus meinem Bekanntenkreis, der ist einfach nicht exklusiv. Der denkt so nicht und es erwartet auch von keinem um sich herum. Wenn eine Frau dann sagt oder andersrum im Fall, also übrigens die nächsten 3 Wochen bin ich weg, dann sagt die Person, Mensch, viel Spaß dir. Ja, ich werde mit meinem Studienfreund eine Reise, Roadtrip durch Amerika machen. Mensch, viel Spaß dir. Habt ihr ein schönes Motto? Habt ihr einen schönen Camper gefunden? Ja, der würde ich sagen, Emanuel, sag mir bitte ganz kurz, ganz sicher, dass die aber keinen Sex haben werden. Sondern wird sich denken, die werden eine gute Zeit haben. Hätte ich auch. Das ist so eine Generosität. Und da ist ja die große Frage jetzt, Achtung, zurück zu meiner kleinen Frage, zum Teaser, zum Ende. Was ist das jetzt für eine? Was ist sie für eine? Ja, ist sie so ein bisschen arrogant, drüber, manipulativ, narzisstisch und macht hier auf Grand Dame, Grand Monsieur? Oder ist es jemand, der wirklich einfach einen guten Schuss Polyamorie in sich hat und deswegen so entspannt ist und nicht Nein sagen kann, nicht Nein sagen möchte, sondern sich entschlossen hat, weil das in der heutigen Zeit möglich ist, da seine Beziehungen ebenso sind. Übrigens, eine Auflösung gebe ich dir jetzt doch, einen Testmoment gebe ich dir doch. Wenn du auch offen bist, dann fließt er oder fließt sie mit dir. Na? Wenn du festhältst, gibt es aber keinen Grund, sich festhalten zu lassen. Es ist einfach ein Ballon, der nicht ans Seil möchte. Aber da gibt es nicht so diese manipulativen Spielchen und so ein Zeug. Das gibt es ja nicht. Spannend, spannend, spannend. Deine Fragen gerne an uns, team@emanuelalbert.de. Hast du noch Fragen zu dem Thema? Ist es spannend? Warum? Weil wir mehr und mehr diese Themen in unserer Zeit haben. Und weil wir uns einfach selbst den Weg zu bauen, wenn wir sagen, nein, niemand muss das machen. Aber ich finde gut, dass man Bescheid weiß und dass man mal so ein bisschen sich reinhorcht. Und du hast ja zwei Tests gehabt. Ich würde so gerne Mäuschen spielen und wissen, wie er bei dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ausgegangen ist und wie viele Anteile Bindungsangst du hast und wie viele Anteile Polyamorie du in dir hast. Wir haben spannende Zeiten vor uns, Theresa.
Das ist richtig.
Jetzt die letzte Frage an dich. Bleiben wir in der Stadt oder fahren wir aufs Land?
In Berlin schlägt mein Herz, da kriege ich nichts
raus. Ja, und ich glaube, auf dem Land wird nicht gelebt, was man in der Stadt sich traut. Vielleicht übertreiben sie ein bisschen in der Stadt, aber wenn ich allein an die Clubszene in Berlin denke, das ist schon außergewöhnlich. Ich grüße alle, die wissen, was ich meine. Vielen Dank für deinen Support. Vielen Dank für eine gute Unterstützung, eine 5-Sterne-Bewertung, empfehle den Podcast weiter, teile ihn. Wir helfen ganz konkret, dass du glücklichere Beziehung, mehr die Beziehung leben kannst, die dir entsprechen, auf die du Bock hast, verstehst, was gut läuft, verstehst, was schlecht läuft und nicht in völlig unnötige Fallen rennst, nur weil sie in der Erziehung niemals vorgekommen sind. Hier beim Date Dr. Mal Podcast kriegst du es ganz direkt und brutal ehrlich und von Herzen. Alles Liebe. Danke, Theresa.
Danke dir. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedremanuel.de.